So, da haben wir uns wieder. Endlich wieder in der kompletten Runde.
Ich freue mich, euch zu sehen. Herzlich willkommen hier bei mir zu Hause. Es gibt noch Waffeln und
Waffeln,
Kuchen.
Waffeln vom Sonntag, von gestern? Oder
genau,
hast du die heute Morgen noch frisch gebacken?
Nein, die sind noch von einem Geburtstag übrig geblieben. Und die Reste biete ich euch natürlich an.
Und dass hier Geburtstag gefeiert wurde, merkt man auch daran, zum ersten Mal hat der Tisch eine Tischdecke, den wir aufnehmen.
Ja.
Macht es gleich viel gemütlicher.
Ja, was soll ich sagen? Also war ein bisschen was los nach der letzten Folge. Ein paar Turbulenzen, ein bisschen was konnte man lesen. Wir haben viel Post bekommen zu diesem Podcast und natürlich vor allen Dingen zu dieser Thematik rund um Fabian Michel. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber sprechen.
Ja, ihr habt den Fall sicher alle mitbekommen. Es geht um das, was beim Drittligaspiel zwischen dem SC Verl und Rot-Weiß Essen passiert ist. Das war Ende März. Schiedsrichterin des Spiels war eben Fabian Michel. Und während des Spiels haben RWE-Fans dann sexistische Gesänge gegen sie angestimmt. Das war vor Ort gar nicht erst so ein großes Thema. Erst im Bericht der Sportschau hat das im Detail dann nochmal richtig klar aufgedeckt. Es kam da zu minutenlangen frauenfeindlichen und wirklich ganz schlimmen Sprechchören. Und zwar nicht nur beleidigende, sondern wirklich welche, die zu sexuellem Missbrauch aufgerufen haben. Im offiziellen Spielberichtsbogen des DFB waren die Gesänge nicht aufgeführt. Der Verband hat wirklich auch erst durch die Berichterstattung der Sportschau von den Vorfällen erfahren und dann Ermittlungen eingeleitet.
Genau, und darüber wurde gesprochen und da gab es dann Post zu, sozusagen. Ja.
Also ich habe in der letzten Woche gesagt, dass ich das allerletzte finde. Dabei bleibt es auch. Ich finde es ganz, ganz schlimm und bin, ja, die Frage ist, habe ich es falsch formuliert oder habe ich es falsch ausgedrückt? Bin auf Beleidigungen gegangen, Beleidigungen, die ich, der seit fast 30 Jahren in Stadien ist, immer schon höre und wo ich schon oft gesagt habe, ich wundere mich, dass das immer alles durchgeht. Ich muss mir allerdings den Fehler eingestehen, dass ich die Pressemeldung nicht richtig gelesen habe, beziehungsweise dass ich nicht darauf eingegangen bin, dass es hier um sexualisierte Beleidigungen und Aufrufe genau aus dem Essener Block gegangen ist, sondern ich bin einfach auf das Thema Beleidigungen eingegangen. Deshalb habe ich da diesen Vergleich gezogen. Der ist natürlich nicht zulässig, wenn wir darüber sprechen. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich echt erschrocken bin, was daraus gemacht wird, weil jeder, der mich kennt, das auch weiß und das möchte ich ganz klar von mir weisen, macht mich auch wirklich betroffen, also mit Sexismus in Verbindung gebracht zu werden oder dass ich da etwas nivellieren oder bagatellisieren wollen würde. Also um Gottes Willen, niemals. Es ist das allerletzte. Ich bin auf Beleidigungen vorgegangen und mache mir selbst den Vorwurf, ich hätte die Pressemeldung über die Qualität der Beleidigung beziehungsweise über das, was da überhaupt gesungen wurde, lesen müssen. Das war schlecht von mir, aber von allem anderen möchte ich mich ganz klar distanzieren.
Ja, man muss in diesem Fall wirklich in Betracht ziehen, was da gesungen wurde. Ich will das jetzt im Wortlaut nicht wiederholen, aber das hatte natürlich wirklich schon eine Dimension, die natürlich nicht mit den Beleidigungen vergleichbar sind, die männliche Schiedsrichter über sich ergehen lassen müssen.
Das ist grauenhaft und ich hoffe, dass man mir das abnimmt. Ich war nicht bei diesem Spiel und ich habe den Wortlaut einfach gar nicht gewusst. Für mich war es ging um Beleidigungen und das ist natürlich was ganz anderes.
Jetzt im Nachhinein hätte man natürlich sehen müssen, die hohen Wellen, die es zu Recht ja auch schlägt, also die Aufmerksamkeit, die das bekommt, damit es hoffentlich in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ich glaube, das war dann einfach ist ein überwältigendes Thema. Das hätte man sehr kleinteilig und nicht so, by the way, aber ich glaube, damit wurde dann einfach nicht gerechnet. Also ich habe damit auch nicht gerechnet, als ich es gehört habe. Und ich bin auch nicht der Anwalt von Thomas Wagner und das soll jetzt auch gar nicht so rüberkommen, aber ich weiß ganz genau, dass es viele Zuschriften gab, die dir etwas vorgeworfen haben, auch unter der Gürtellinie, das muss man auch mal sagen, wo ich auch erschrocken war. Also ich kenne dich, du bist ein guter Freund von mir, du bist Vater von 3 Töchtern. Also eine Sache ist mal ganz klar, dass du irgendwas davon gutheißt oder dass das für dich egal ist oder dass dir das irgendwie am Arsch vorbeigeht, wenn da eine Frau dermaßen sexistisch angegangen wird. Das ist ja wohl absolut klar, dass das nicht so ist und dass es da einfach, wie du gesagt hast, die Überschrift war Beleidigungen. Und da hätte man nochmal tiefer reingehen müssen, worum ging es, dass es nicht passiert und deswegen ist der Podcast so gelaufen, wie er gelaufen ist.
Ich habe ja vorne auch gesagt, das ist das allerletzte und davon kann man sich nur distanzieren und das soll dann überhaupt nicht irgendwie verglichen werden. Das ist was anderes. Das eine ist eine Beleidigung, finde ich trotzdem auch schlimm, was sich die Herren anhören müssen. Und das andere ist ein Aufruf zu sexualisierter Gewalt. Das ist schrecklich und davon distanziere ich mich total.
Und das tun wir alle natürlich und wir hoffen, dass in diesem Fall wirklich auch mal Leute zur Verantwortung gezogen werden. Denn das ist ja auch mal so ein bisschen das Problem, aus einer Masse dann diejenigen rauszufischen, die das in diesem Fall auch gesungen haben. Und da muss die Fankurve in sich auch eine Art Selbstüberwachung machen, finde ich. Ne? Denn das bringt ja alle anderen RWE-Fans auch in ein schlechtes Licht.
Genau, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man... Sobald man das mitbekommt im Stadion, ist ja bei Rassismus ähnlich, dass man direkt darauf aufmerksam macht und den Leuten signalisiert, ey, das ist hier nicht in Ordnung, was hier gerade passiert.
Vielleicht können wir ja mal in Zukunft, haben wir das große Glück, dass auch Fabian Michel mal zu uns kommt. Dann können wir über all das und noch viel mehr, nämlich 99% Gutes, dann hoffentlich sprechen. Ja, ist ja so. Also Fabian Michel habe ich ja auch schon ganz oft kommentiert, wie sie Spiele pfeift. Das ist eine wunderbare Schiedsrichterin, großes Talent. Das sieht man, glaube ich, beim DFB auch so. Und da kann man ja hoffentlich demnächst den Fokus drauf legen, um über ihre Karriere zu sprechen. Ich glaube, das würde ihr auch würde sie auch freuen. Ja. Und jetzt?
Weiter im Text, würde ich sagen. Ne? Beziehungsweise weiter mit der frischen Folge, und zwar von diesem Format.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid zu Folge 73 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Wir sind alle vier wieder versammelt am Tisch gemeinsam. Ich stelle die Runde wie immer kurz vor und beginne mit dem HSV-Fan, der gestern in Mannheim war. Statt uns Uwe, also uns Buwe diesmal, draus vom Waldhof kommt er her. Thomas Wagner ist da.
Morgen.
Und er ist eben auch wieder mit dabei. Bei der Lothar Matthäus von 4:3. Er ist nämlich unser Raumausstatter, weil er uns hier mit diesem Raum ausstattet. Christian Straßburger.
Und vielleicht auch Borussia-Legende, ne?
Herzlich willkommen hier. Borussia-Legende?
Ja.
Ja, das glaube ich nicht.
Nein. Okay. Nein.
Matthäus jetzt oder?
Matthäus ist eine Borussia-Legende, Straßi ist eine Borussia-Legende. Ja gut, komm.
Danke.
Ja, und dann haben wir noch den Architekten von 4:3. Sieht aber immer erst nach einer Aufnahme gezeichnet aus. Yannick Barkic.
Ah, ja. Hast du recht.
Guten Morgen. Vorher ausgezeichnet, nachher gezeichnet.
Ja. Gestern noch bei Viktoria Köln gewesen, Yannick Barkic, habe ich da gesehen. Die Sendung geleitet.
Ach so, hast
und
du die Sendung?
Am Freitag auch. Der war richtig unterwegs am Wochenende.
Wahnsinn, ja.
Richtig gearbeitet. Ja, da muss ich tatsächlich mich auch erstmal noch kurz bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen von Magenta Sport. Ich war am Samstag in Aachen eingeteilt beim Spiel Aachen gegen Sandhausen. Und dann habe ich aber in der Nacht von Freitag auf Samstag ging es mir auf einmal so schlecht, dass ich am nächsten Morgen die Kollegen anrufen musste und sagen musste, das packe ich nicht, ich kann es nicht. Und dann ist der liebe Kollege Cedric Pick für mich eingesprungen. Und auch vielen Dank dafür und vielen Dank für die Orga im Hintergrund an die Leute, die das dann immer regeln und möglich machen, dass dann auch mal im Krankheitsfall irgendwie Ersatz gefunden wird.
Und beim nächsten Mal gehst du zeitig aus dem Heising.
Genau.
Damit das nicht mehr passiert.
Aber die Bilder vom Grillen am Samstagabend sahen super aus.
Nee, du warst krank.
Das war Spaß. Wir haben viel vor heute. Wir haben heute unter anderem ein Geschenk für euch. Wir haben das Rot-Weiß-Essen-Trikot, das Nostalgie-Trikot, das Trikot zur deutschen Meisterschaft 1955, was RWE jetzt getragen hat. Und das wollen wir euch schenken und haben dann heute eine Quizfrage dazu.
Wir verlosen das.
Aber man muss auch ein bisschen was wissen.
Genau, man muss ein bisschen was wissen, aber auch erst später in der Folge.
Ja, und wir haben natürlich gleich wieder einen Gast und sprechen jetzt aber erstmal über das Frischeste, über den Sonntagnachmittag in der dritten Liga und über das, was in Köln eben passiert ist. Yannick, du warst ja da. Bielefeld siegt bei Viktoria Köln und es gab einen ganz großen Aufreger um möglicherweise einen taktischen Kniff von Mitch Kniat.
Ja, es war, also erstmal war es ein wunderbarer Abend gestern. Fast 5000 Arminia-Fans. Strassi, du warst ja auf der VIP-Tribüne, wir haben mich sogar mit der Kamera eingefangen.
Wirklich?
Ich glaube, wir haben es einmal so abgeschwenkt. Ja. Du warst ja mit Fabi Kloster, das war ja...
Ansgar Brinkmann
Ehringe auch noch da, ja. Siehst du. Also ganz Bielefeld war da, Kevin Kühnert war auch da. Also du merkst richtig, da knistert's und der Lauf geht ja weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie in Folge gewonnen haben. Ich glaube, 11 Siege in den letzten 13 Pflichtspielen oder sowas schmecken jetzt wieder ganz oben ran. Aber Und das bleibt schon hängen an diesem Abend. Es gab eine Szene und zwar diese vorgetäuschte Verletzung von Kersken, so hat es zumindest Olaf Jansen gesagt nach dem Interview und war ja total erbost darüber, dass man so etwas macht. Hat dafür auch rot gesehen, weil er sich zu sehr beschwert hat beim Schiedsrichter oder beim vierten Offiziellen. Das hat er auch zugegeben, dass die rote Karte letztendlich auch berechtigt war, aber er wollte trotzdem darauf aufmerksam machen, dass das, was Jonas Kersken bzw. Bielefeld da macht, eine anscheinend eine Verletzung vortäuschen, damit Mitch Kniat seine Mannschaft ranholen kann an die Seitenlinie, um da nochmal eine taktische Anweisung zu geben, dass das mittlerweile Schule macht bei Bielefeld. Und darauf wollte er aufmerksam machen. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, ist das unsportlich oder ist das clever oder reizt man da den, ich sag mal, taktischen Rahmen so weit aus, dass das okay ist, weil andere Mannschaften könnten das auch machen. Da würde mich mal wirklich eure Meinung interessieren. Ich bin noch sehr zwiegespalten.
Also
dazu.
Wenn du eine Verletzung oder nach einem Zweikampf, ich habe die Szene jetzt nicht vor Augen, etwas vortäuschst, was nicht ist, also wenn er gar nicht verletzt ist und das einfach nur nutzt, um nochmal eine Taktikbesprechung zu machen, dann würde ich es schon unsportlich finden. Wenn du eine taktische Umstellung machen musst, musst du es irgendwie mit Zetteln machen oder wie das normal die Trainer machen. Aber und vor allen Dingen, Olaf Jansen ist ja jetzt keiner, der einen anderen anzählt oder sowas. Da scheint sich ja dann schon etwas aufgestaut zu haben, auch in der Liga. Und das würde ich dann schon eher in den Bereich unsportlich einschätzen.
Olaf sagt ja, er redet von alle 14 Tage. Also er hat sich, glaube ich, auf den Fall X vorbereitet. Ist wahrscheinlich selber mit sich unzufrieden, dass er dann so emotional reagiert, dass er rot sieht. Aber ich kann es ja, man muss eigentlich Mitch fragen und der hat vor ein paar Wochen irgendwo, hast du gesagt, es mal zugegeben, dass das ein taktischer Kniff gewesen sei im Interview?
Ja, er macht, glaube ich, kein sehr großes Geheimnis mehr daraus. Und auch aus den Aussagen von Kersken und so kann man ja ein bisschen was zwischen den Zeilen lesen.
Also ich habe gesehen im Stadion, die Taktiktafel war auf jeden Fall sehr schnell da. Ja, also man müsste ihn einfach nochmal fragen.
Ist so eine Art Boxenstopp, ne?
Ja, genau. Da ist dann die Frage, wie will man das in Zukunft unterbinden? Dann müsste man ja immer gucken. Das Ding ist also, der Torwart darf ja sich als einziger behandeln lassen, ohne dass er raus muss.
Genau, das ist ja der, dadurch funktioniert das Ganze erst. Das ist ja schon mal sehr, sehr weit und gut hineingedacht in diese ganze Nummer. Was ja sehr clever ist.
Ja.
Also ich kann, in der Neuen Westfälischen stand nach dem Spiel gegen Saarbrücken schon, stand ein Zitat von Mitch Kniat drin, das mit dem Torwart ist bei uns auch immer geplant, Kersken hat nichts, sondern wir wollen taktisch ein paar Änderungen vornehmen.
Okay, das ist natürlich jetzt auch unglücklich, das dann so zu...
Okay, damit haben wir den Grund, was mir bei Bielefeld generell auch immer noch auffällt, also... Weil wir ja auch immer die Halbzeitpause mitstoppen müssen, die 15 Minuten, wir müssen ja das sogenannte Worldfeed einhalten und es fällt doch sehr auf, dass die Mannschaft von Arminia Bielefeld immer sehr, sehr spät rauskommt. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass die Halbzeitpause bei denen mal so 17 Minuten dauert. Das ist ja auch schon wieder so ein kleiner taktischer Kniff, wo die Gastmannschaft oder die andere Mannschaft schon rausgeht und warten muss auf dem Feld und Bielefeld relativ spät rauskommt. Da schraubt man auch an der Taktik oder an der Cleverness-Schraube.
Ja, ich bin dann jetzt auch wie du so ein bisschen erstaunt, dass das... Ja, dass das irgendwie noch keinem so aufgefallen ist. Jansen scheint sich, wie du sagst, darauf vorbereitet zu haben. Es gibt nun mal nicht wie im Handball oder im Eishockey ein Timeout. Er hat es dann vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt. Man könnte jetzt sagen, das ist so ein kleiner Trick mit dem Augenzwinkern. Aber wenn du deine Mannschaft nochmal einnordest und den Torwart dann immer hinlegst, obwohl er nichts hat, dann würde ich sagen, sollten sie jetzt in Bielefeld davon mal abrücken, auf jeden Fall in den nächsten Wochen.
Ich fände es jetzt aber auch unfair, wenn das jetzt hier die Leistung von Arminia übertünchen würde.
Man,
ne?
Man muss ja darüber sprechen.
Genau.
Im Prinzip, das muss man ja sagen, könnte es jeder machen. Oder auch in der Zeit könnte auch, wenn Olaf Jansen weiß, so das wird passieren, hat er auch seine Taktiktafel parat. Aber, das muss man sagen, zeigt ja auch wieder den Charakter von Olaf Jansen, der vorher auch sagt, dass es bekannt ist, wie sehr er Mitch Kniat schätzt, mag. Das hat man auch gesehen. Aber das wollte er auf jeden Fall mal öffentlich gesagt haben.
Man darf auch nicht vergessen, dass jetzt, also Bielefeld ist jetzt nicht die einzige Mannschaft, die ein Stück weit unfair spielt oder so, ne? Also alle spielen auf Zeit, alle stellen sich vor den Ball, wenn ein Freischuss schnell ausgeführt werden soll.
Aber wir sind natürlich auch die es auch teilweise kritisieren, dass wir sagen, hört doch mal auf, mit den sterbenden Schwanen da zu spielen, das gibt es in anderen Sportarten nicht und das wird natürlich damit noch befeuert.
Ja. Mitch hat übrigens noch was Nettes gesagt in diesem Interview, was ich eben zitiert habe. Er hat gesagt, es gibt ein paar Kniffe, die Jungs lernen müssen. Wenn du als Fußballer so schlecht warst wie ich, musst du dir was einfallen lassen. Was das angeht, war ich immer ganz weit vorne. Das kann ich den Jungs weitergeben.
der hat sich sicherlich auch Spickzettel gemacht in der Abi-Prüfung oder so.
Ja gut, das ist ja erlaubt.
Habt ihr auch immer so in der Wasserflasche, die so durchsichtig war, dann das Etikett von innen angeschrieben?
Ich sag's dir, wie es ist, nicht mal die Vorbereitung habe ich gemacht.
Echt?
Das muss man ja auch machen dann, ne? Heutzutage, wie, also ich meine, das ist ein anderes Thema, aber mit KI und so, sagst du einfach hier, was ist x Quadrat plus Dings und dann hast du es, ne?
X Quadrat plus Dings.
Ja, aber Bielefeld, unterm Strich, ob jetzt da in der Phase unfair oder nicht, man merkt einfach, die sind total im Flow. Und ich habe das gestern auch mit Fabi Klos besprochen, dieser Finaleinzug, das ist ja der große Unterschied zum FCS, die im Halbfinale ausgeschieden sind. Jetzt wird in jedem Training und bei jedem Spiel jeder Spieler das Maximum geben, damit er dabei ist in Berlin. Ich glaube, das ist wirklich das, die, man kann davon reden von Aufsteigen, natürlich wollen die aufsteigen, aber theoretisch könntest du ja auch nächste Saison aufsteigen. Aber Berlin, das ist nur einmal. Und mit dem, mit der Gemengelage bist du als Trainer, glaube ich, gesegnet. Der kann aufstellen, wen er will, die werden alle rennen.
Sie hatten vor allem gestern die Effizienz eines Spitzenteams, gefühlt hatten sie 3 Torchancen, machen 2 Tore. Und das Interessante an diesem Spieltag ist ja einfach, dass Arminia Bielefeld die einzige Mannschaft ist, die da oben gewonnen hat. Ne? Also wir waren am Freitag in Wiesbaden, da mussten wir ja beide lachen, als Rüdiger Ziel noch gesagt hat, ja, wer weiß, was der Punkt noch wert ist. Ne? Du bist Saarbrücken, am Freitagabend kannst wieder nicht vorlegen und sagst dann hinten raus, ja, vielleicht können wir den Punkt noch vergolden oder sowas. Das war total interessant, dass Rüdiger Ziel da einen Vergleich zieht zu einem Spiel von vor 2 Jahren in Meppen, als man am gefühlten 33. Spieltag 0:1 verliert und er anhand dieses Ergebnisses den Nichtaufstieg erklären möchte. Also der merkt sich so etwas und sagt jetzt, 2 Jahre später, vielleicht vergolden wir den Punkt am Wochenende.
Aber dazu
ist gekommen, ne?
Ja, aber dazu muss ich auch sagen, als ich das gelesen habe, 1-1 in Wiesbaden, also Wiesbaden hat immer noch eine gute Mannschaft, also so zu denken, wir fahren da hin und überfahren die, das hätte ich jetzt auch nicht im Vorhinein gedacht. Natürlich hast du dann gehofft, auch mit der Zuschauerunterstützung, dass du dieses Spiel gewinnst und vorlegst am Freitagabend, aber dass das jetzt auch kein katastrophales Erlebnis oder Ergebnis war, das habe ich mir schon eigentlich am Freitag gedacht.
Aber gegen ein angeschlagenes Wiesbaden, die waren, also aber du mit hast der Fanunterstützung, du kannst dich daran erinnern, wir waren in Wiesbaden, als Lautern da fast aufgestiegen ist. Das war ähnlich. Ne?
Ja, aber die haben also auch verloren da, weil sich dann auch die paar Wiesbadener gesagt haben, also bei uns macht ihr jetzt, und das hat vielleicht auch die Mannschaft angezündet, die haben damals 2-1 gewonnen, Wiesbaden.
Stimmt.
Ja, ja, reden wir jetzt über das Spiel? Oder sind
ja,
wir
klar.
Okay, okay,
wir sind weil, oben im Aufstiegskampf.
Ja, ja, der dieser Vergleich von Rüdiger Ziel im Übrigen ist ja damit gemeint mit, am Ende hat den einen Punkt gefehlt. Und lieber hat er diesen Punkt hier, als dass er verliert und dann fehlt er wieder. Das meint er mit vergolden, dass das noch entscheidend sein kann. Schlussendlich wollte er natürlich gewinnen, das ist klar. Aber die Wiesbadener, und das hat Wege ja gerade auch gesagt, standen da ein Stück weit emotional auch mit dem Rücken zur Wand. Nils Döring war ja auch angeschlagen, sage ich mal. Bei der, die sind jetzt, glaube ich, 6 Spiele sieglos. Das machst du dann nicht im Vorbeigehen. Trotz alledem hat man schon gemerkt, die Fans, die 5000, da war schon Enttäuschung zu spüren.
Ja. Der große Sieger, Jannik Barkic. Dresden und Bielefeld steigen direkt
auf. Das wollte ich jetzt nicht vorher sagen, aber der große Verlierer an diesem Wochenende war, glaube ich, Dynamo Dresden.
Da ist die Chance! Da ist das Tor! Da ist das Tor! Der Wiemann! 88. Spielminute! Der Wiemann klaut den Dresdnern die Geburtstagstorte!
Ja, am 72. Ne? Schlag auf die Fresse wurde da nach dem Spiel über dieses Spiel gesagt.
War das der Titel? War das ein Zeitungsartikel oder was?
Ich glaube, im Kicker habe ich gelesen, ein Zitat von einem Spieler, ich glaube Kammerknecht, der hat gesagt, das war ein Schlag auf die Fresse. Und das haben wir in dieser Saison schon ganz oft gesehen, auch bei Dynamo Dresden, vor allen Dingen so zu Hause, wo du dann gar nicht mit rechnest. Wir reden von souverän, die sind auch souverän, aber es wurden auch durchaus prominente Spieler geschont. Also der Kicker schreibt, er hätte sich vercoacht, der Trainer. Also damit haben die, glaube ich, an diesem Tag nicht gerechnet. Und jetzt wird gezittert, weil jetzt wird es einfach eng.
Ja, irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob man das souverän nennen soll. Sie haben eine gewisse Grundstabilität, dass eine Niederlage nicht dazu führt, dass sie 2 oder 3 am Stück verlieren. Das war bisher so der Fall. Jetzt am Wochenende geht's nach Saarbrücken am Sonntag.
Das ist das Spiel.
Das ist das Spiel, weil wenn sie das, glaube ich, verlieren, dann sind sie ja selbst vor Saarbrücken nur noch 2 Punkte Vorsprung, ne?
Einer nur noch.
Einer
und
sogar.
Das ist ja das Entscheidende. Hätten sie unentschieden gespielt, hätten sie sich ja, wenn sie in Saarbrücken verlieren, noch eine weitere Niederlage erlauben können.
Nehmen wir aber, dann hätten sie ja, wenn sie jetzt unentschieden gespielt hätten, hätten sie ja nur 2 Punkte Vorsprung.
Nee, sie hätten sich zumindest einen Punkt erlauben können, sie hätten nicht gewinnen müssen.
Ach so,
wegen
okay.
dem Torverhältnis.
Ja, ja,
aber
okay.
so haben sie sich sozusagen dieses Bonusspiel weggenommen.
Okay, okay, gut, ja, das ist ein Argument. Man muss ja auch sagen, 33 Spiele, 60 Punkte. Ich weiß nicht, wann der, müsste man mal nachgucken, wann der Tabellenführer zuletzt zu so einem Zeitpunkt so wenig Punkte hatte. Das ist ja relativ weit entfernt von einem Zweierschnitt, ne? Und so, also Dresden arbeitet sich in diesem Jahr hoch, würde ich sagen.
Thomas Stamm hat ja nach dem Spiel ganz klar gesagt, wer gefehlt hat. Vinko Schapina hat ihn ja wirklich herausgestellt. Hat gesagt, ohne ihn, er ist der beste Sechser der Liga. Und ich habe direkt mal nachgeschaut, es ist wirklich so, dass im Jahr 2025 der Dresden mit Schapina in der Startelf 2 Punkte im Schnitt holt. Ohne ihn nur 1,4. Also es ist schon ein Faktor, der extrem ist. Jetzt kommt er gegen Saarbrücken wieder zurück. Der Angstgegner für die SGD.
Aber dann stelle ich mal eben die Frage, wenn diese, ich glaube, Schapina und Riesch mussten ja ersetzt werden, wenn dieser Eckpfeiler wegfällt, warum entscheidest du dich dann Hauptmann da Ferner und Lemmer auch auf die Bank zu setzen mit dem Hinweis, wir hatten eine englische Woche? Weil dann musst du sagen, okay, wir hatten zwar eine englische Woche, aber mir fehlt schon mein Herzstück, dann lasse ich sie trotzdem ran, oder? Also das ist schon ein bisschen verpokert, oder?
Von
oder
außen nicht? Betrachtet auf jeden Fall eine zu große Rotation. Und wir müssen ja auch ein bisschen über Osnabrück sprechen. Das ist natürlich auch keine Laufkundschaft, ne? Wenn Antwerpen da zum ersten Mal nach Dresden kommt, der macht seine Jungs natürlich auch heiß. Ne? Das ist auch ganz eklig zu bespielen, Osnabrück. Und dann ist das einfach ein schwieriges Spiel. Und der Wiemann, wie der Andreas Mann so schön sagt, der Mann für die entscheidenden Tore in dieser Saison. Sein drittes hat jetzt 3-mal entscheidend getroffen für den VfL. Und macht alles wieder spannend.
Naja, dass du da auf jeden Fall Maximum anbieten musst, das ist klar gegen den VfL Osnabrück. Es ist jetzt aber nicht so, dass du sagst, so, wenn Dynamo Dresden zu Hause spielt, mit dem Kader, mit den Ambitionen, dann erwarte ich schon, dass die den VfL Osnabrück schlagen. Also der eine.
Ja, vor allem zu dem Zeitpunkt der Saison, natürlich, ja. Klar.
Und dann, also ich bin sehr gespannt auf den Sonntag. Wir fahren ja hin. Ich bin sehr gespannt.
Das ist natürlich also dermaßen Spannungsspiel, Wahnsinn. Aber es gibt natürlich noch einen weiteren Verlierer, auch Cottbus. Also das müssen wir jetzt mal sagen. Wir haben ja nach den 2-1-0-Siegen gedacht und ich hätte es auch gedacht, dass sie ihre Leichtigkeit wiederfinden. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Das war gestern eine richtige Abreibung. Und ich habe jetzt so das Gefühl, da kommen 2 Sachen zusammen. Es geht ihnen so ein bisschen der Saft aus, weil das Spiel ja schon spielerisch zwar sehr attraktiv, aber auch sehr laufintensiv ist. Und ich habe so das Gefühl, der Flow ist gerade im Moment so ein bisschen weg. Du warst so lange oben dabei und jetzt fängst du an nachzudenken, wir verlieren hier gerade was. Das können sie, glaube ich, gerade nicht umkehren.
Ja, vor allem machen sie aktuell auch viele individuelle Fehler, die dann auch eiskalt bestraft werden in der Liga.
Haben auch personelle Probleme in der Abwehr, muss man sagen.
Genau, das ist so eine Sache, das kommt dann zusammen. Du kannst halt auch mal einen individuellen Fehler machen, der wird vielleicht auch in der dritten Liga nicht immer direkt bestraft. Aber jetzt ist gerade so eine Phase, wo immer beides zutrifft. Also dieses 0-1 gestern, das war ja sinnbildlich für die Situation. Und die Mannschaft hat anscheinend aktuell nicht die Kraft, die Power, die Energie, wenn man so möchte, das wieder umzudrehen. Das hatten sie mal. Aber ist ja auch vollkommen verständlich, wenn du nicht mehr dieses Selbstvertrauen hast. Ich finde es ein bisschen schwierig. Wollitz redet ja dagegen an, versucht sie stark zu machen. Auch so eine Aussage wie Erik Engelhardt, der wird uns das entscheidende Tor zum Aufstieg schießen. Weiß nicht, ob das aktuell so förderlich ist für diesen Jungen.
Und jetzt sagt er nach dem Spiel, es ist erstaunlich, dass sie nach der Leistung der letzten Wochen überhaupt noch ein Wörtchen mitreden mit dem Aufstieg. Und das liegt natürlich allen voran. Energie Cottbus hat ja in der Hinrunde überzeugt durch Offensivfußball. Die haben ja immer wieder auch mal eingefangen oder Bethke hat komplett alles weggearbeitet. Die haben 2,2 Tore pro Spiel gemacht. Jetzt haben sie, glaube ich, 14 Tore gemacht in der Rückrunde. Das liegt natürlich auch daran, dass vorne eben Thiele nicht immer fit ist und fit war, dass der Engelhardt-Transfer bis jetzt noch nicht aufgegangen ist. Und es kann nicht immer jemand anders da die Kohlen aus dem Feuer holen. Also es ist jetzt gerade vielleicht so, dass wenn man dann einen Schnitt macht, dass Cottbus jetzt dann das spielt oder das macht, womit man eigentlich hätte rechnen. Also sie haben total überperformt vielleicht und jetzt sind sie einfach in der Wahrheit angekommen und das ist natürlich jetzt zum schlimmsten Zeitpunkt. Jetzt sind sie aus den Top 3 rausgefallen, jetzt wird's schwer.
Ja, ich glaube aber, dass sie jetzt diesen psychologischen Schalter umlegen können. Jetzt sind sie nicht mehr die Gejagten, sondern jetzt ist man der Jäger. Das ist schon eine angenehmere Rolle irgendwie.
Definitiv, aber Pele kommt mir gerade im Moment so vor, in der Vorrunde hat einfach alles funktioniert, was er macht und jetzt gibt's so ein, ja, irgendwie funktioniert es nicht mehr und er versucht irgendwie alles. Also das ist wie einer, der vom Fernseher den Stuhl wechselt, weil er denkt, boah, jetzt passiert gerade was, oder du wechselst das T-Shirt bei dem Spiel. Er versucht sehr viel, und was ich aber ihm niemals vorwerfen würde, dass er jetzt sagt, er hat ja vor 3 Wochen gesagt, okay, wir greifen an, wir wollen jetzt aufsteigen. Wir sagen doch sonst immer auch, das sollen die Leute machen. Dann geht's halt am Ende, dann werden sie vielleicht 5. oder 6., dann ist es ja trotzdem eine tolle Saison. Und dann hat er es versucht. Das ist mir dann lieber, als sich immer hinter irgendwelchen Aussagen zu verstecken und dann am Ende es nicht zu erreichen. Aber im Moment, da bin ich bei dir, scheint auf allen Ebenen Kopf und Körper irgendwie der Saft ein bisschen wegzugehen.
Ich glaube, es ist das ähnliche Phänomen, wie man in der ersten Liga bei Mainz jetzt auch beobachtet, dass sie möglicherweise tatsächlich mit dem Denken anfangen und das Gefühl haben, wir haben was zu verlieren, und dann werden die Beine eben schwer. Und die anderen Mannschaften oben ziehen natürlich jetzt auch nochmal an. Bielefeld hat ja auch lange nicht den 100%igen Druck ausgeübt und ist jetzt aber voll da. Und ja, da muss Cottbus jetzt mal gucken, wie sie in der Jägerrolle klarkommen.
Spielen jetzt gegen Viktoria Köln zu Hause.
Ne? Ohne Olaf Janssen.
Ohne Olaf Janssen. Aber vielleicht mit Bethke, der in Minute 30 Rückenschmerzen bekommt.
Dann gehen wir jetzt mal in eine andere Tabellenregion, und zwar zu einem Sorgenkind der dritten Liga, zu Waldhof Mannheim. Die ganze Saison schon ist irgendwie der Wurm drin, und jetzt ist es nochmal ein bisschen eskaliert in der vergangenen Woche. Wir fassen es nochmal inhaltlich kurz zusammen. Am Dienstag musste erst Sportchef Anthony Loviso gehen, dann wurde Trainer Bernhard Trares entlassen und ein neues Führungsduo wurde vorgestellt. Gerhard Zuber, Sportgeschäftsführer, und Matthias Schober, Sportdirektor. Und am Freitag gab es noch den neuen Trainer Dominik Glavogga. Also eine Menge los beim Waldhof, dazu die sportliche Situation, die Abstiegsgefahr ist groß, und wir sprechen drüber mit einem, der jetzt die Verantwortung trägt beim Waldhof. Gerhard Zuber ist bei uns in der Leitung. Liebe Grüße, hallo.
Hallo, servus, grüß euch.
Welcher Tagesordnungspunkt sind wir heute? Wie voll ist der Terminkalender jetzt so in den ersten Tagen?
Ja, der ist seit einigen Tagen extrem voll. Wir hatten gerade mit der Mannschaft ein paar Besprechungen und die Analyse und haben das ganze Thema aufgearbeitet natürlich von gestern, um bestmöglich vorbereitet in die Endphase und vor allem ins nächste Spiel zu gehen.
Dann würden wir uns natürlich erstmal, servus, interessieren. Wie wurde das denn aufbereitet? Wo sind Fehler gemacht worden? Welche Stellschrauben, sagt man doch immer dann im Abstiegskampf, müssen jetzt bewegt werden?
Ja, genau. Wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt, wie er auch erkennbar war im Spiel. Und da haben wir inhaltlich ein paar Themen besprochen, wo wir noch ein bisschen Luft nach oben haben und wie wir auch in naher Zukunft die Spiele angehen werden. Und von daher ging es da um Nuancen. Ich fand aber grundsätzlich das Spiel, wie wir reingegangen sind, vom Energielevel, von der Bereitschaft her, war das schon ganz okay. Gab ja viele Veränderungen, das beinhaltet immer natürlich einen gewissen Prozess, der nicht so eingespielt ist, aber ich glaube schon, dass man gesehen hat, was wir auch vorhaben in nächster Zeit, und jetzt geht es natürlich noch um die Umsetzung, um die Abstimmung, um da besser reinzukommen, aber phasenweise war das schon ganz okay, was wir gemacht haben. Natürlich ein bisschen unglücklich, und man merkt dann schon so, dass man auf einen Gegner getroffen ist, der das Momentum aktuell komplett auf seiner Seite hat und wo da eigentlich alles reinfliegt, weil grundsätzlich fand jetzt den Unterschied zwischen den beiden Teams nicht so groß, und ist auch, glaube ich, jetzt das aktuell formstärkste Team im deutschen Profifußball. Von daher war es ein maximal unglücklicher Auftakt. Aber wir haben uns gewehrt da müssen wir ansetzen und natürlich ein paar Themen besser machen.
Gerhard, wir haben uns ja gestern gesehen vor Ort. Deshalb mein Eindruck, die erste halbe Stunde bin ich bei dir. Ist aber meistens ja auch so, wenn du einen neuen Trainer hast, dass die Mannschaft irgendwie versucht, mit neuem Mut reinzugehen. 60 war ja im ersten Durchgang nicht übermächtig. Wenn ich dann auf die zweite Hälfte gucke, so diese allerletzte Entschlossenheit, die Gier, auch ein Tor reinzuzwingen, wenn ich jetzt an Torchancen denke, das hat mir ein bisschen gefehlt. Macht dir das nicht Sorge, weil eigentlich hast du ja vor, mit einem neuen Trainer auch einen neuen Impuls zu setzen, holst vielleicht spät noch einen Punkt oder sowas. Zweite Hälfte, finde ich, hat man die Verunsicherung in der Mannschaft schon brutal gemerkt.
Ja, ich gebe dir wirklich recht in dem, was du jetzt gesagt hast, dass Teilbereiche mit dabei waren, wo natürlich der Kopf ein bisschen mehr reinkam, und da hat man schon so Themen, bin ich da voll bei dir. ist völlig richtig erkannt, aber das ist, glaube ich, ein Stück weit normal. Es handelt sich um Menschen und natürlich, wenn man nicht so die Erfolgserlebnisse hat, der Druck kommt dazu, dann gerät man mit so einem Elfmeter ins Hintertreffen, das macht ja was mit einem und so gefestigt ist die Truppe natürlich nicht, dass sie das sofort abschüttelt und wie eine Profimannschaft, die unter den ersten drei Plätzen steht, da das Ding abschüttelt, weil wir haben schon gesehen, und das ist also ein psychologischer Aspekt, dass die Mannschaft, wenn sie in Rückstand gerät, noch nie erspielt reden konnte. Und da haben wir schon Ansatzpunkte, wiederkehrende Muster. Jeder, der selber Fußball spielt, weiß das, wie schwierig das ist, wenn man so Dinge schon drinnen hat, dass man die auch dann mit Gewalt verändert. Aber das ist ein Prozess und wir wissen, auf was es ankommen wird und an vielen Themen werden wir jetzt versuchen zu arbeiten. Klar, die Zeit ist natürlich ein limitierender Faktor, es geht Richtung Ende, es sind nur 5 Spiele, die jetzt entscheidend werden und es geht darum, jetzt bestmöglich ins nächste Spiel reinzugehen, um vielleicht auch mit einer Chance mal in Führung zu gehen, dann wiederum haben wir kein Spiel mehr verloren.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass Bernhard Trares ja nicht mehr da ist. Warum hat man sich eigentlich dazu entschlossen, ihn zu entlassen, beziehungsweise hat man nicht mehr daran geglaubt, dass man mit ihm den Klassenerhalt schafft? Weil ich habe es schon so wahrgenommen, dass er in der Rückrunde vor allem die Mannschaft stabilisiert hat. Ist jetzt kein Zwei-Punkte-Schnitt gewesen oder so, aber sie haben ja schon beständig gepunktet und vor allem jetzt im Hinblick auf das Spiel am letzten Sonntag hat man ja im Stadion gemerkt, Trares war ja auch einer der so eine Art Vaterfigur war für die Fans, mit dem man was verbindet beim Waldhof. Dieser Faktor ist ja ein Stück weit verloren gegangen und das hat man ja auch an den Reaktionen der Fans nach dem Spiel gesehen. War das vielleicht ein bisschen zu großes Risiko, Trares zu entlassen, beziehungsweise warum hat man es ihm nicht mehr zugetraut? Warum jetzt diesen Impuls zu dem Zeitpunkt der Saison?
Ja, erstmal absolut nachvollziehbar natürlich das Ganze, weil Bernhard ein Sohn Mannheims ist, quasi einer, der da wirklich viel erreicht hat, viel Gutes gemacht hat und natürlich ein Local Hero ist, der die Truppe wirklich stabilisiert hat. Und nochmal auch hier herzlichen Dank an Bernhard, weil die Truppe ist echt intakt, die ist körperlich auf einem sehr, sehr guten Niveau, wenig Verletzte bis gar keine. Also er hat schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das Thema ist halt immer, wenn man einen Neuanfang macht, wenn der Verein oder die Vereinsführung neue Ideen hat, neue Impulse schaffen will, eine ganzheitliche Veränderung heranzuführen, dann findet man selten den richtigen Zeitpunkt. Es war so, dass auch in der sportlichen Führung bei meinem Vorgänger jetzt der Vertrag auslief und man dazu gezwungen war, jetzt quasi das neu zu besetzen oder gegebenenfalls verlängern und da hat sich der Verein dafür entschieden, einen komplett neuen Weg zu gehen und auch mit größeren Veränderungen in allen Bereichen. Man kann natürlich sagen, dass der Zeitpunkt jetzt alles andere als optimal war. Aber wenn wir jetzt das Spiel zurückgehen gegen Unterhaching, war das jetzt natürlich auch nicht ganz so gut dann ist es vielleicht auch, es ist nicht nachvollziehbar, aber ein Stück weit vielleicht mehr der Fall, dass man sagt, man möchte die Veränderung dann komplett machen und den Weg bin ich dann mitgegangen. Es war eine gemeinschaftliche Entscheidung, alles neu aufzusetzen und jetzt sind wir gefordert, da schnellstmöglich das Ruder rumzureißen.
Und dann hat man sich entschieden für einen jungen Trainer, der in der dritten Liga noch nicht an der Seitenlinie stand. Jetzt in dieser Phase gibt es ja oft dann Vereine, die setzen auf Feuerwehrmänner. Das hat der Waldhof ja zuletzt auch gemacht mit Marco Antwerpen. Erstes Spiel hat er, glaube ich, direkt die halbe Mannschaft ausgetauscht. Becker war gar nicht im Kader. Also man sieht, er wollte auf jeden Fall was verändern. Warum hat man sich für diesen Schritt entschieden, und das soll gar nicht wertend klingen, für einen jungen Mann, der die Liga eigentlich noch gar nicht kennt?
Ich glaube, es gibt nicht jung oder alt, es gibt gut und schlecht, beziehungsweise erfahren, nicht erfahren. Und er hat schon viel Erfahrung gesammelt in seiner jungen Tätigkeit als Trainer. Er hat irrsinnig interessante Ansätze, einen guten Fußball zu spielen. Und das war so der Weg, den wir ein bisschen einleiten wollten, mit ein paar anderen Muster an das Thema ranzugehen. Es ist natürlich ein Stück weit riskant, da müssen wir nicht um einen heißen Brei herumreden. Ja, aber ich glaube, dass so ein paar Inhalte jetzt in die Mannschaft kommen sollten, die er vermitteln kann, die er gut vermitteln kann Und der Beginn natürlich hat schon gezeigt, wo wir hinwollen und was wir vorhaben. Aber natürlich, er kennt jetzt vermeintlich die Liga nicht so gut, aber er hat schon sehr, sehr viel auch in der dritten Liga analysiert und war vor Ort und hat sich auch abgesehen, jetzt er wusste ja nicht, dass Waldhof jetzt seine nächste Trainerstation wird, sondern er hat sich auch im Trainingslager die ganzen Mannschaften angeschaut, er hat viel dritte Liga geguckt, er war da extremst vorbereitet, was natürlich uns auch die Idee gebracht hat, mal was anderes zu probieren. Und im Endeffekt werden wir sehen am Ende, was dabei rumkommt. Aber nochmal, um aufs Anfangsthema zurückzukommen, ich glaube, und das war unsere volle Überzeugung, dass er halt schon ein Trainer ist, der da die Waffen hat, um in der Liga zu bleiben.
Aber da gesteht ihr euch ja schon auch ein gewisses Risiko jetzt auch ein. Ist die Zeit nicht zu kurz für dieses große Risiko? Geht es nicht um zu viel?
Ich sehe es nicht als großes Risiko. Es wird mir immer zu plakativ von Risiko und gebt dem doch mal eine Chance. Also Julian Nagelsmann ist im Abstiegskampf ja auch in die Position des Cheftrainers gekommen, wo auch jeder gesagt hat, er ist viel zu jung und er hat eindrucksvoll bewiesen, dass er es geschafft hat. Natürlich haben wir jetzt das Spiel 3-0 verloren. Das ist natürlich ein mehr als unglücklicher Zeitpunkt gegen einen Gegner, der halt auch in der Phase sehr, sehr schwer zu bespielen war. Aber auch das Hinspiel ging 0-3 verloren. Also das muss man schon richtig einordnen. Und im Endeffekt ist es so, dass wir jetzt alle zusammengefordert sind, da das gut zu Ende zu spielen. Und noch stehen wir überm Strich, noch haben wir alles in der eigenen Hand. Und da gilt es aufzubauen. Aber jetzt einen jungen Trainer total fertig zu machen und es passiert relativ viel, das ist mir oder war uns bewusst, wenn wir so eine Entscheidung treffen. Aber wir müssen jetzt zeigen, dass wir eine Familie sind, zusammenhalten und dass wir das Ding da in der dritten Liga halten. Und darauf wird es ankommen. Und da werden wir jetzt alle Störfeuer ausblenden, fokussiert arbeiten. Und am Ende können wir uns nochmal unterhalten, ob es richtig oder falsch war.
Also wir geben ihm ja auf jeden Fall eine Chance. Dass wir jungen Leuten eine Chance geben, sehen wir ja an Thomas Wagner, dass er hier sitzt. Also wir wollten ihn da auch gar nicht irgendwie irgendwas unterstellen. Aber ich denke dann natürlich auch, wenn man sich so zusammensetzt, auch mit einem neuen Spielplan, vielleicht mit einer neuen Idee, die der Waldhof dann in Zukunft, dann hat man sich offensichtlich ja auch schon committed, falls der Worst Case eintritt. Würde dann also auch ein Neuaufbau in der Regionalliga mit ihm stattfinden oder ist das noch gar kein Thema gewesen?
Genau, im Endeffekt geht es jetzt erstmal, die Spiele fertig zu spielen und dann werden wir die Sache neu bewerten. Aber nochmal, wir glauben, dass es der richtige Ansatz ist mit dem Fußball, den wir vorhaben, dass das uns die bestmögliche Ausgangssituation also dass wir bestmöglich vorbereitet sind, um die nötigsten Punkte zu holen, dass wir in der Liga bleiben, weil er grundsätzlich viel mitbringt, was die Mannschaft jetzt braucht, was sie fragt. Und dementsprechend haben wir aus Überzeugung diese Entscheidung getroffen. Und jetzt müssen wir arbeiten, die Ärmel hochkrempeln und dann geht's los.
Da muss ich doch nochmal nachfragen, weil ich war so ein bisschen irritiert, als die Pressemitteilung rauskam, dass man den Trainer verpflichtet hat, weil kurze Zeit später kam dann die Meldung, dass er schon im Sommer bei der U19 von Regensburg unterschrieben hat. Weil ich war immer davon ausgegangen, man holt Glavogga und geht mit ihm auch in die neue Saison. Ich gehe mal positiv rein, ne? Der Waldhof hält die Klasse. Ist das denn so? Bleibt der Trainer, wenn die Klasse gehalten wird? Oder ist er ab Sommer auf jeden Fall weg? Weil er hat ja in Regensburg unterschrieben. Wie ist man da im Austausch mit Regensburg? Weil es wäre ja schon komisch, wenn Waldhof die Klasse hält mit ihm und er wird dann nicht Trainer bleiben. Oder sehe ich das falsch?
Das ist jetzt mal unser geringstes Problem. Es zählen jetzt mal die 5 Spiele und danach kann man sich am Tisch setzen und Lösungen diskutieren. Aber natürlich sind wir im Austausch mit seinem Management und mit Jan Regensburg, das ist klar. Und nochmal auch an dieser Stelle der Dank an Regensburg, weil die das Ganze wirklich sehr gut aufgenommen haben, die Chance auch sehen für ihn, sich da zu beweisen und sein guter Partner auch mit den handelnden Personen, die vor Ort sind, dass sie ihm auch viel Glück gewünscht haben und natürlich das auch als Chance für ihn sehen. Und falls es natürlich so ist, dass wir die Klasse halten, dann werden wir uns alle an den Tisch setzen und versuchen, eine Regelung zu finden. Aber das ist erstmal hinten angestellt. Es geht um 5 Spiele noch und da müssen wir performen.
Okay, dann hinten raus mit Blick auf den Spielplan. Wie wichtig sind denn die nächsten beiden Spiele? Weil wenn man auf den Spielplan blickt, man spielt gegen Hannover 96-2 und gegen gegen Stuttgart 2 und danach kommen halt die Brocken mit Dresden, Cottbus, Bielefeld, glaube ich, ne?
Ja, absolut. Es ist jedes Spiel wichtig am Ende, weil es geht um Punkte und wir müssen so viele wie möglich sammeln. Aber natürlich, wenn du direkte Duelle hast, dann sind die doppelt wichtig. Und das haben wir in den nächsten zwei Spielen. Da müssen wir natürlich schon schleunigst schauen, dass wir punkten beziehungsweise Spiele auch vielleicht gewinnen, weil das essentiell sein wird. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt kurz auch die Spiele angeschaut, wie sie in der Hinrunde waren. Und da konnte man von den letzten sechs Spielen da nur ja eines gewinnen und hat vier verloren. Also die Brocken kommen und das macht es natürlich nicht einfacher. Aber wie gesagt, jedes Spiel beginnt von null und wir werden uns auch einen Plan überlegen, wie wir auch gegen den vermeintlichen oder die vermeintlichen besten Teams am Ende auch zu Punkten kommen. Aber wie gesagt, jetzt ist wichtig, das nächste Spiel sind zwei direkte Duelle an der Tagesordnung und die zählen im wahrsten Sinne des Wortes doppelt.
Genau, von Spiel zu Spiel denken, kann man gerne mal sagen, in solchen Situationen. Sonntag in Hannover. Wir drücken die Daumen, dass ihr euch findet, dass ihr das erreicht, was ihr euch vorgenommen habt. Und dann sehen wir uns demnächst irgendwo im Stadion vielleicht mal. Gerhard Zuber, vielen Dank. Liebe Grüße nach Mannheim.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Alles
tschüss,
Gute.
Tschüss.
Servus. Ciao.
Ja. Spannend, muss man sagen.
Ja, ich finde es...
Du warst ja gestern da.
Ja, ja. Also ich... Ich muss sagen, ich meine, was soll er jetzt anders sagen? Findest du ja natürlich auch bemerkenswert, dass du praktisch als einen der ersten Ortstermine bei uns dann bist. Aber ich sehe das schon richtig, richtig kritisch. Also das Positive ist, ich glaube, dass die letzten drei Mannschaften weg sind. Du musst eine Mannschaft hinter dir lassen. Die hast du noch zu Hause, Stuttgart 2. Das ist am Sonntagabend in zwei Wochen das Spiel. Aber wenn ich mir jetzt auch das Programm anhöre, wenn ich mir gestern die Mannschaft angeguckt habe, diese Hilflosigkeit in der zweiten Hälfte, dieses Risiko, was du gesagt hast, es klang auch unterschwellig so durch, ja, Bernhard Rares ist ja eher so ein bisschen Old-Fashioned-Trainer, der hat übrigens gar nicht so eine schlechte Bilanz, der hat mehr Spiele gewonnen als verloren in dieser Saison. Jetzt neuer Ansatz. Dann auch ein Trainer, der interessante Vita, der hat ja auch in Tansania trainiert und sowas, der hat auch viele Wunder geschafft in unterklassigen Dingen, aber du bist bei einem Traditionsverein, der über 11.000, 12.000 Zuschauer im Schnitt hat und sollst da jetzt praktisch das Ding schultern, vor allen Dingen, was passiert denn, wenn die absteigen, dann ist er eigentlich für eine Profikarriere erstmal so ein bisschen verbrannt, dann ist Zuber verbrannt, dann ist Schober verbrannt und die Familie Beetz wollte aufsteigen und steigt dann in die Regionalliga ab, also das ist ja richtig dramatisch, die Situation, und mir gibt, außer der ersten halben Stunde gestern, was ich aber auch normal finde nach einem Trainerwechsel und wenn die Spieler wieder dazukommen, im Moment relativ wenig Hoffnung. Das ist noch nicht mal in Hannover gewonnen, das Spiel. Für meine Begriffe brauchst du aus den nächsten beiden Spielen Minimum 4, besser 6 Punkte, um nachher gar nicht mehr, gut, du kannst natürlich...
Und am Ende gegen diese drei Großen, wenn du da verlierst, darfst du dich nicht abschlachten lassen, weil dann könnte noch, die Tordifferenz wird auch noch interessant. Und ich habe es ja vorhin versucht irgendwie, aber ist ja dann auch, der wird uns jetzt nicht alles verraten, aber du kommst als neuer Trainer und machst dann erstmal 5 Wechsel in der Startelf.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Unter anderem Ferrati, der im Prinzip der Beste war in den letzten Wochen, den hat er dann auch gleich gebracht, wirfst alles wieder durcheinander und du hast ja gesehen, gut, erste halbe Stunde meinetwegen, aber... Die haben 0-3 verloren und das ist das, was zählt. Die haben jetzt noch 5 Spiele.
Die hatten auch selbst in der ersten halben Stunde eigentlich nur eine Torchance. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass du sagst, die sind verzweifelt an einem super Torwart oder sowas.
Was ich so erschreckend fand gestern, das Spiel vor zwei Wochen in Wiesbaden hat man ja zu einem Heimspiel gemacht. Da hat man irgendwie gemerkt, noch die Fans stehen so komplett hinter der Mannschaft, auch wenn es vielleicht gerade nicht so gut läuft mit Trares, aber er punktet zumindest konstant. Und das gestern, du nimmst ja diesem Verein so ein Stück weit auch, ja, die Seele ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die Fans waren schon... Also das Tischtuch ist zerschnitten irgendwie zwischen den Fans und der Mannschaft aktuell, so wie sie sich präsentiert.
Ich möchte aber mal einmal sagen, also in so einer Situation einen Trainer zu wechseln, das ist ja jetzt nicht neu. Also ich hätte den Impuls dann auch früher, in der englischen Woche ist das dann auch fragwürdig, nur die Sache ist, was willst du damit erzeugen? Also was macht dann er besser als Trares? Spiel 1, 0-3, 5 Folgen noch und ich kenne den gar nicht, deswegen, ich will ihn gar nicht irgendwie beurteilen.
Es geht doch gar nicht im Trainer festmachen.
Es geht
doch
gar nicht darum, aber es gibt ja nicht ohne Grund seit Jahrzehnten zum Ende der Saison Leute, die diese Situation kennen, Abstiegskampf, denen wurscht ist, was nächste Saison ist, der jetzt einfach Spiel für Spiel Entscheidungen trifft, meinetwegen Spieler vergrault oder was auch immer, Kaffeemaschinen wegstellt und so weiter und so fort, keine Ahnung, und so weiter und so fort. Dafür gibt es ja diese Feuerwehrmänner. Und
damals in Mönchengladbach gab es die Situation Lucien Favre. Den hat man dann geholt mit der Prämisse, wir steigen ab und werden mit Lucien Favre wieder neu aufbauen. Das hätte ich jetzt verstanden, zu sagen, so, das wird nichts mehr, wir nehmen jetzt den Jungen und wir machen Waldhof 2.0. Aber der Zug ist ja abgefahren.
Aber Strassi, das Problem war ja, ich glaube, damals war Gladbach 6 Spiele vor Schluss 7 oder 8 Punkte zurück zu einem Rettungsplatz. Der Waldhof steht ja noch überm Strich. Also ich glaube,
Tordifferenz nur.
Ja, aber dann zu sagen, wir steigen auch mit jemandem ab, der hat ja dann auch eine große Schuld. Bei Favre hätte ja niemals damals gesagt, das ist der Abstiegstrainer. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Und ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob Gerhard Zuber genau weiß, worauf er sich da eingelassen hat. Der war immer der Schattenmann von Horst Held. Der hat vor 10 Jahren noch in Champions-League-Regalen hat er eingekauft. Jetzt die dritte Liga und du hörst ja auch, wie er sagt, ja, wir haben es analysiert und wir müssen dann den Bock umstoßen und so. Aber ist der jetzt der Fachmann mit Schuber, der weiß, was in der dritten Liga gefragt ist? Der Trainer, das ist ja eine Vollbremsung im freien Fall mit Richtungswechsel. Also das ist schon eine Menge Risiko. Und man sagt ja, dass beim Waldhof alles über den Tisch von Christian Beetz läuft. Das ist der Aufsichtsratsvorsitzende, der Sohn von Bernd Beetz. Und es gibt durchaus auch einige, die sagen, er generiert sich wie so ein Sportvorstand eigentlich, obwohl er nur als Aufsichtsrat ja die Dinger erstmal abnicken sollte. Und also die Personalentscheidungen der letzten Jahre beim Waldhof, ich glaube in den letzten 3 oder 4 Jahren 6 Trainer, 6 Sportverantwortliche, also von Kontinuität.
Es fing für mich alles mit Glöckner an. Glöckner hätte man nicht weggeben dürfen.
Glöckner war Fünfter mit Kienz zusammen.
Und Glöckner hat gestern nach dem Spiel dann auch dem Waldhof die Daumen gedrückt, hat gesagt, er hat hier eine super Zeit, er möchte, dass die das schaffen. Ich glaube, dass man da rückwirkend, klar, das ist jetzt 1000 Jahre her, aber dass man da rückwirkend, da war man zu gierig. Man hat gedacht, so, ne, Fünfter, das reicht uns nicht.
Ja, dann wollte man ja unbedingt mit Neidhardt aufsteigen.
Ja. Und jetzt, das war natürlich...
Da sind sie ja noch Siebter geworden am Ende.
Weil sie alle Heimspiele, glaube ich, gewonnen und alle Auswärtsspiele verloren, ja.
Guck mal, es ist ja gut, solche Ambitionen zu haben. Ja, du musst dir solche Ziele auch stecken, gerade als Traditionsverein. Wir wissen alle, die dritte Liga ist nicht für den Daueraufenthalt gemacht. Man will natürlich, gerade wenn du so ein Umfeld hast, dann mal hochgehen. Dann, wenn du auch so einen potenten Geldgeber noch hast, warum dann nicht so ein Ziel sich setzen, wenn es dann natürlich nicht funktioniert.
Genau, Tobi, aber das war's ja. Du hast unter Klöckner tollen Fußball gespielt und du bist Fünfter geworden. Dann hast du Neidhardt geholt, hast gesagt, wir wollen aufsteigen, obwohl du nicht den höchsten Etat hast. Bei Neidhardt ging dann viel über diesen Powerfußball zu Hause, auswärts war nichts. Und seitdem, Rüdiger Rehm hat nicht funktioniert, wo alle dachten, das klappt. Dann hast du voll auf die Lautern-Karte gesetzt mit Beuth und Antwerpen. Dann hast du Rückholaktion hast du gespielt mit Bernhard Rares. Jetzt spielst die Karte kennt keiner und er selber noch nie im deutschen Profifußball, plus 2, die aus Schalke kommen, also in einer ganz anderen Sphäre bisher unterwegs gewesen waren. Das ist schon Wahnsinn, finde ich.
Der Waldhof-Wahnsinn.
Ist alles richtig gesagt. Wir schauen uns das Spiel in Hannover an und reden dann wieder über
den
Waldhof.
Es wäre echt bitter, wenn der Waldhof absteigt.
Ja, natürlich ist das bitter.
Es wäre bitter, nur wenn man jetzt mal ohne Emotionen drauf schaut und auf die letzten Jahre, es wäre jetzt nicht, dass jeder da sagt, oh, das kommt aber überraschend. Nee.
Es hat sich das ein bisschen angedeutet, ja. Und das hatten wir bei anderen Clubs ja auch. Duisburg zum Beispiel, da hat es sich auch lange angedeutet und dann hat es sie erwischt. Aber Duisburg ist eben auch ein gutes Beispiel dafür, dass man direkt wieder zurückkommt.
Bald reden wir wieder über die Zebras.
Ich würde aber auch sagen, dass zum Beispiel Waldhof eine Mannschaft ist, die, wo ich mich nicht wundern würde, wenn die am vorletzten Spieltag gegen Dresden gewinnen.
Ja.
Also
ja,
das dafür haben sie die Qualität einfach.
Und du weißt auch, dass dann bei einem Spielverlauf das Stadion noch ein Hexenkessel sein kann. Es war gestern übrigens auch eine fantastische Atmosphäre, weil die Löwen mit 3000 da waren. Die beiden Fanlager mögen sicher nicht, weil die Löwen haben ja auch eine Fanfreundschaft mit Lautern. Aber du hast natürlich nachher den ganzen Frust gemerkt und das kommt ja so noch dazu. Ich kann die Leute alle verstehen, aber wenn du als Spieler eh schon total verunsichert bist, dann wendet sich die Kurve noch ab. Also nach dem Spiel, sie waren ja während dem Spiel, alle haben sie 96 Minuten alles dazu gehalten. Das ist schon eine brandgefährliche Situation. Das gibt es bei Stuttgart 2 überhaupt nicht. Wenn die absteigen, dann steigen sie ab, aber da wird ja keiner Angst haben, auf den Platz zu laufen bei denen.
Also die beiden nächsten Spiele, ihr habt es gesagt, gegen Hannover und Stuttgart sind entscheidend und wenn sie da beide gewinnen, dann kann es vielleicht ja sogar fast schon reichen, wobei du ja auch nie weißt, wie viel investieren die Teams von Hannover und Stuttgart tatsächlich auch nochmal im Gesamtverein für den Klassenerhalt. Also kommt da vielleicht nochmal der eine oder andere dann runter, wenn es nochmal spitz auf Knopf steht, weil die wollen ja schon auch alle, dass ihre Teams auch in der dritten Liga bleiben.
Und da muss man ganz kurz mal BVB, also da muss ich sagen, das finde ich echt ganz schwierig. Ja. Was da gespielt hat, was da im Kader steht, was nichts mit dritter Liga zu tun hat. Also ich verstehe das, es ist alles im Sinne der Regeln und so weiter und so fort. Aber dieses Spiel, BVB 2, und diese Aufstellung und die Spiele, die wir gespielt haben, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass die dritte Liga ja, in Zukunft gucken sollte, ob Zweitvertretungen da noch vorkommen sollten. Das ist, glaube ich, ich würde fast so weit gehen, das geht schon in Richtung Wettbewerbsverzerrung. Das ist alles im Sinne der Gesetze, sage ich mal. Ja,
da prallen wieder die zwei unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander. Die einen wollen ausbilden, ja. Die anderen wollen sportlich weiterkommen, also Cottbus.
Und kämpfen ums Überleben auch.
Genau.
Ich finde es total unfair und ich finde, das ist auch überhaupt, das steht der dritten Liga gar nicht. Die ist so begeistert, was Fans angeht, ja, was Spiele angeht, was die Dramatik angeht in der Tabelle. Und dann hast du so einen Scheißdreck, dass du da ständig irgendwelche Geschichten da hast. Auf einmal spielt demnächst noch Weltfußballer, werden wir einmal runter. Ich meine, da gibt es ja diese Regelung, am Ende dürfen nicht mehr die spielen, die vorher gar nicht. Aber ganz ehrlich, das, was man bei Dortmund 2 da gestern gesehen hat, und ich verstehe den Trainer auch und so weiter und so fort, aber das geht für mich nicht. Das ist, finde ich, echt schade.
Ein Wort noch dazu zu Stuttgart 2 auch. Ich finde allein diesen Wert so komisch, dass du 44 Spieler einsetzt im Laufe einer Saison. Also bitte dich, an welchem Topf bedienst du dich hier eigentlich? Ne? Also 44 Spieler, natürlich sind das auch alles U19-Spieler, aber trotzdem finde ich es nicht okay.
Wir bleiben noch mal kurz in Mannheim, wo wir gerade waren, und gehen dann mal noch mal zurück in die letzte Woche, denn da war unser Kulturbeauftragter nämlich in Mannheim. Ja, wir haben ja jetzt einen Kulturbeauftragten bei 4:3 und der hat den ersten Hachinger Auswärtssieg der Saison da letzte Woche erlebt. Und weil wir diesen Kulturbeauftragten haben, hat er auch seine eigene Rubrik.
Fucker, tucker durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fucker, tucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fucker der Woche.
Der Kollege Stefan Fuckert war Moderator eben beim Hachinger Sieg. 2-0 ist das Spiel ausgegangen. Er hat sich da ums Sportliche gekümmert und für uns hat er sich dann um das Thema Musik gekümmert. Und er hat mal sich so ein bisschen die Feierei und die Musik vom Kabinen-DJ der Hachinger genauer angehört.
So, E4, Quizfrage an euch. Wo hat sich der Fuckert der Woche heute versteckt? Am Ballermann, in der Dorfdisco in Mannheim? Nee, richtig, in der Kabine von Unterhaching. Zumindest kurz davor. Hört euch das mal bitte an. Spider-Murphy-Gang, Skandal im Sperrbezirk, so geil, die sind 6 Stunden mit dem Bus gefahren, 360 Kilometer, Stau gehabt, ohne Ende, katastrophale Anfahrt, der Trainer sagt, das ist Teambuilding, so klingt das, wenn man nichts mehr zu verlieren hat.
Ah, jetzt wird's wilder.
Der Pressesprecher von Waldhof Mannheim hat mir gerade gesagt, er hat es noch nie erlebt, dass eine Mannschaft, die Katakomben hier, und die sind ja wirklich sehr alt, so laut beschallt hat, wie die Spielvereinigung. 4:3 Podcast, wir haben das noch nie erlebt. Tabellenletzter, ja, klar. Jetzt dreht Schwabel hier nochmal auf. Wer macht die Musik und warum so? Ich habe mich gefühlt wie am Ballermann.
Ja, was soll ich sagen? Das ist die Playlist vom Kai, aber ich bin einfach DJ.
Stiefler, Schwabel, Basti Meier haben da auch ein bisschen den Hut noch auf. So mit 34 darf man auch mal Chair einlegen. Auch wenn alle sauer sind, aber das interessiert uns wirklich nicht.
Aber ich muss jetzt sagen, der Rest der Liga, der muss ja eigentlich gewarnt sein, gerade auswärts. Wenn das jetzt hier zum Standard wird und ihr euch daran ereifert, dann wird es noch eine gepfefferte Restrückrunde, oder?
Auf jeden Fall. Wir nehmen das jetzt in den Bus. Skala macht jetzt noch mit seinem Mischpult paar Hits und ja, dann haben wir eine gute Rückfahrt.
Heute werden wir es krachen lassen, ja.
Wahnsinn. Da kommt's. Wieder Scher. Viel Spaß, gute Rückfahrt.
Dankeschön.
Er kann links wie rechts, Stefan Fuchs.
Kommt da kein Abwinder?
Doch, der kommt noch. Aber wir müssen erst sagen, dass er sich dann in sein Auto gesetzt hat und zurück nach Hause gefahren ist.
Aber da macht er die Musik nicht an, denn das kostet ja Strom. Ja.
Das war der Fucker der Woche.
Der Fucker der Woche wurde präsentiert von E-Autos. E-Autos, weil es nicht immer schnell gehen muss.
Schön.
Ja, herrlich.
Vielen Dank für die Einblicke und da sind wir gespannt, was dann als nächstes kommt von Stefan Fuckert.
Ich zeig schon mal auf, ne? Du weißt.
Ach so, du hast Zeitstress?
Ja, ach, das ist ja völlig überraschend.
Also machen wir die Frage
willst
der Woche.
Willst du die Frage der Woche vorziehen?
Ja, dann ziehen wir das vor hier.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche kommt von euch aus der Community. Schickt uns gerne eine Frage rund um die dritte Liga oder um den Fußball auf unser 4:3 Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Bitte denkt auch an die dazugehörige Antwort. Wir kennen die Frage der Woche nicht, hören sie in der Sendung zum ersten Mal und das gilt auch für die Frage der Woche von heute.
Hallo liebe knobelnden Fußball-Podcast-Könige. Ich bin der Dominik und grüße euch ganz herzlich aus Koblenz. Folgende Frage über die Alemannia aus Aachen habe ich vorbereitet. Gedanklich müssen wir dafür zurück in das Jahr 1967. und zwar zu den Aufstiegsspielen in die Bundesliga. Die Alemannia darf zu Hause auf dem Tivoli den Aufstieg im dritten Anlauf feiern. Und ich möchte von euch wissen, wie hieß der Gegner, wie ging das Spiel aus und jetzt die eigentliche Frage, in welch ungewöhnlichen Farben mussten die Herren der Alemannia im Tivoli auftreten? Ich wünsche viel Spaß beim Rätseln und dann hören wir uns gleich.
Ja, der große Vorteil ist ja, wir haben ja einen in der Runde, der relativ nah an 1967 geboren wurde.
Und man könnte jetzt auch noch sagen, man hat mich aus meiner Heimat geknackt. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
Ich habe auch gerade so das Gefühl gehabt, das ist, glaube ich, die erste Frage, wo wir wirklich gar keine Ahnung haben.
Also es war ja damals tatsächlich so, dass du in der Aufstiegsrunde dich durchsetzen musst. Borussia Mönchengladbach ist ja zum Beispiel auch 1965 aufgestiegen in der Aufstiegsrunde. Und Aachen ist ja sogar dann mal deutscher Vizemeister geworden und im Jahr darauf dann abgestiegen, ne? Und da müsste man ja jetzt einfach versuchen, Mannschaften zu finden. Aber es gab ja, glaube ich, immer zwei Aufstiegsrunden, die noch nicht in der Bundesliga gespielt haben zu der Zeit, 67. So, und dann hast du vielleicht Mannschaften wie Tennis Borussia Berlin oder Borussia Neunkirchen. Also, ey, so,
ganz ehrlich, an die habe ich auch sofort gedacht, Borussia Neunkirchen.
Die waren ja sogar Gründungsmitglied der Bundesliga. Ne? Aber das finde ich jetzt brutal schwer, muss ich ehrlich sagen.
Und in welchen Trikots man gespielt hat, in welchen Farben. Ne?
Ja, also nicht ich wette gelb,
mit dir,
sondern...
Ich wette mit dir, das war eine Mannschaft, die auch mit gelben Trikots kam und deswegen musste Aachen dann in den Auswärtstrikots spielen und das war dann
blau
oder sowas. Ja. Deswegen müssen wir eine Mannschaft suchen.
Wir raten einfach, wir sagen Farbe ja, blau, kurz, Gegner Borussia Neunkirchen.
War Borussia Neunkirchen, haben die gelbe Trikots?
Nee. Die hatten immer schwarz und weiß.
Gelbe Trikots?
Ja, Borussia Dortmund?
Union Solingen. Aber die haben, glaube ich, nicht Aufstiegsrunde gespielt. Wer hat denn was Gelbes sonst noch aus Borussia Dortmund war in der Bundesliga? Das kann es ja nicht sein.
67?
Ja, waren die da. Haben wir
da haben die schon Europapokal
gewonnen.
Das
der Pokalsieger.
Ist natürlich jetzt echt.
Gelbe Trikots. Aber,
ja, das ist jetzt geraten, ne?
Also, ja, aber kann ja. Warum nicht? Also, was soll da sonst der Grund sein?
Und dann blau? Ist das ein Ausweichtrikot von. Was haben die denn jetzt für Ausweichtrikots?
Ja, aber es muss ja irgendwie.
Oder vielleicht
Farbe
haben die
sein,
mit grünen Leibchen gespielt oder so. Das kann ja auch sein.
Also, oder er betont es, weil es eine Farbe ist, die zu einem Erzrivalen eher gehört. Dass man quasi sagt, es ist wie so, wenn Dortmund in blau-weiß spielt.
Wie Gladbach in grün oder sowas.
Ja, oder grün, dann sagen wir halt Farbe grün. Aber Gegner. Vielleicht war ja Borussia Neunkirchen gelb an dem Tag.
Dann sind das die Antworten, ja.
Ja, wir gucken mal, ob da was von stimmt.
So, dann kommen wir mal zur Auflösung. Also das Spiel gegen den ersten SC Göttingen 05 ging mit 3:1 zugunsten der Alemannia aus.
Göttingen, stimmt.
Und die Öscher Herren konnten dann den Aufstieg feiern, allerdings im rot-weißen Dress statt im üblichen Schwarz und Gelb. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Knobeln. Macht weiter so und bis dahin.
Was fehlt?
Ja, warum im rot-weißen Dress.
Also Göttingen hat meiner Meinung nach wirklich, das habe ich mal, weil die haben Oberliga Niedersachsen mal gespielt, ich glaube, die spielen in Gelb. Das kann ja nur die Erklärung eigentlich gewesen sein, warum das Ganze gewesen ist. Aber wir sind auf jeden Fall geschlagen. Das können wir jetzt nicht schönreden.
Dominik aus Koblenz
hat uns geschlagen.
Damit darfst du nochmal eine Frage einschicken für nächste Woche.
Die wir aber wissen.
Ja, aber dann bitte die Antwort auch direkt vorher schon. Ja, Wahnsinn.
Ach, es ist passiert.
So fühlt sich das an zu verlieren.
Ja. Ja gut, aber da war selbst ich noch nicht auf der Welt und Aufstiegsspiele von Alemannia Aachen, ne, habe ich nie im Kopf.
Dann darfst du jetzt auch gehen, wenn du willst. wenn du die Enttäuschung nicht länger verbergen willst, dann musst du ja, ne?
Ja, ich muss und trotzdem euch noch eine schöne Restfolge. Yannick hat noch einiges im Zettel.
Ja, ich sehe es. Tschüss.
Ja, und auf dem Zettel steht da zum Beispiel ja auch noch das Geschenk für euch, nämlich das Trikot von Rot-Weiß Essen. Schönes Jubiläumstrikot anlässlich der deutschen Meisterschaft 1955. Das haben wir schon hier gehabt.
Und das hängt jetzt bei mir im Arbeitszimmer aktuell, sieht sehr schön aus.
Und das könnt ihr natürlich haben, weil ich weiß, dass glaube ich, limitiert war und jetzt habt ihr die Chance, es zu bekommen.
Erstmal kurz Glückwunsch an Rot-Weiß Essen, 46 Punkte. Ich glaube, das ist der Klassenerhalt.
Ja, davon
zumindest
kann man
in ausgehen. Den letzten 15 Jahren war es immer so.
Können die noch aufsteigen?
Na, das glaube ich nicht.
10 Punkte.
Aber ich glaube, dass Arsene noch Torschützenkönig werden kann, wenn er so weitermacht.
Der hat jetzt
13,
ja.
4 auf der Ferne, aber wenn der in dem Tempo so weitermacht, sich jeden Elfmeter nimmt, so, das könnte dann doch was was werden. Was mich besonders gefreut hat, auch für Weggy wahrscheinlich, im 50. Drittligaspiel macht Erik Fufak sein erstes Tor. Das ist ja Weggys Lieblingsspieler. Ja. Und ja, kommen wir zum Trikot. Ihr könnt es gewinnen. Ganz klassisch, ihr müsst uns natürlich auf unser 4:3-Handy eure Adresse schicken, euren Namen und eure Telefonnummer. Und ihr müsst folgende Frage beantworten, weil das kam mir so in den Sinn, als ich gehört habe, Fufak, erstes Drittligator im 50. Spiel. Welcher RWE oder welcher aktuelle RWE-Spieler wartet denn am längsten aktuell auf ein Tor in der dritten Liga? Und das gemessen an seinen Einsätzen.
Boah, Wahnsinn. Ich weiß es.
Ja?
Ja, ich habe es mit Yannick vorher besprochen. Ja.
Schreibt einfach den Namen, schreibt eure Adresse, Telefonnummer dazu. Wir rufen euch an nächste Folge.
Und die Kontoverbindung nicht vergessen.
Ne? Genau. Und dann seid ihr vielleicht bald stolzer Besitzer des tollen RWE-Trikots. Lohnt sich in dieser Saison jetzt, wo der Klassenerhalt so gut wie sicher ist, ja nochmal mehr. Und wir machen weiter noch mit einem Verein, den haben wir bisher auch unterschlagen, müssen ihn aber noch ansprechen. Es ist ein Verein, der vielleicht auch noch ins Aufstiegsrennen mit eingreift. Ne? Zustimmendes Nicken definitiv bei allen Beteiligten. Sie haben 4:0 gegen Sportclub Verl gewonnen, unter anderem durch diesen Mann.
Kizoppi! Kizoppi! Kizoppi!
Christian Kinzombi, 2 Tore hat er gemacht gegen Verl. Und jetzt hat Rostock ja auch noch das Nachholspiel gegen Unterhaching. Das ist am 29.04. terminiert. Und wenn sie das auch noch gewinnen, na, dann müssen wir mal rechnen.
Also erstmal muss ich sagen, ich bleibe dabei. Ich finde es unfair, dass Rostock dieses Spiel nochmal spielen muss. Die hätten die Punkte bekommen müssen. Ich glaube, dass sie ja auch nur das Urteil zur Kenntnis genommen haben und da auch, glaube ich, nochmal einen weiteren Schritt gehen werden, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, musst
habe.
Du ja, glaube ich, als Verein, du musst ja alle Instanzen genau. irgendwie, du machst dich ja sonst auch strafbar, nach, wenn du da Geschäftsführer bist, dass du, wenn du es nicht machst. Ne?
Bernd Stromberg würde sagen, da gehe ich bis nach Kaiserslautern. Und ja, vielleicht können sie es aber auch einfach auf dem grünen Rasen für sich entscheiden. Dann haben sie 54, dann sind sie jetzt 2 hinter dem Relegationsrang. Und ich habe ja in der englischen Woche hautnah miterlebt, was Hansa Rostock für Qualitäten hat an der Bremer Brücke. Da haben sie am Mittwoch 1:0 gewonnen.
Haugen.
Haugen war auch der Torschütze. Man muss sagen, der Haugen, das ist für mich ein klassischer Torjäger. Der hat wirklich kaum Ballkontakte, wenn, dann muss der sich die klassisch irgendwo holen im Mittelfeld. Aber der wird da sensationell, also wirklich überragend in die Spur geschickt von Dietze, der den Ball am eigenen 16er holt und dann dynamisch nach vorne läuft. Und das Haar, das in diesem Tempo, das ist so schön wellenförmig. Ja, du guckst das, und ich habe in dem Moment direkt an Günther Netzer gedacht. Ja, der war zwar nie so schnell, der hat auch nie einen Zweikampf absolviert. Also der hätte sich den Ball wahrscheinlich nicht erkämpft, aber das war für mich so der Ostsee-Netzer. Und dann trägt er den nach vorne und spielt einen Sensationsball. Haugen nimmt den mit, zack, rein das Ding und dann gewinnen die das 1:0. Mehr war auch gar nicht nötig, sage ich mal, an diesem Abend. Also ich rechne fest mit Hansa Rostock, weil die haben alles an Krise sozusagen in diese Saison hinter sich gebracht. Den Trainer gewechselt ja auch zu Beginn. Das ist ja gefühlt 1800 Jahre schon her. Die sind heiß. Also die haben Qualität und die haben das Ostseestadion. Und ich war noch nie, ich meine, soll es hier nicht um mich gehen, aber ich war noch nie im Ostseestadion. Aber Freitagabend, wann ist das? Im Mai oder so? Oder
ich glaube, in 2 Wochen
in 2 gegen Wochen 60 München. Ne? Spielen die gegen 60 und dann sind wir da.
Ich habe so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu Hansa in dieser Saison, weil ich komischerweise in der Recherche auf diese Folge ist mir das aufgefallen. Ich habe sie 4-mal betreut, 4-mal auswärts, 4-mal haben sie verloren. Deswegen kann ich diese Kraft, die Hansa entwickeln kann, gar nicht so richtig spüren. Aber die haben ja ansonsten so viele positive Faktoren. Also zum einen diese Heimbilanz, das ist ja wirklich richtig geil, was die da abfeuern im Ostseestadion. Das ist ja das große Faustpfand. Dann diese Bilanz von Daniel Brinkmann, die ist wirklich beeindruckend. Das fliegt manchmal viel zu sehr unter dem Radar. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an die Saison von Osnabrück 2023, als sie aufgestiegen sind. Amir Chapoussadeh war damals Sportdirektor in Osnabrück. Er musste früh einen neuen Trainer installieren, weil Scherning ja nach Braunschweig gegangen ist. Man stand auch ganz weit unten, weiß ich nicht, Platz 16, und hat dann, also im Herbst, ne, und hat dann peu à peu aufgeholt und kam hinten raus mit richtig Schwung über die Relegation, gar nicht Relegation, 90-6 direkt aufgestiegen, ja, ja. Genau. Und so eine ähnliche Entwicklung nimmt das ja gerade an. Man holt mit Daniel Brinkmann einen jungen, dynamischen Trainer, der direkt funktioniert, der das Publikum mitnimmt, der auch nicht unruhig wird, wenn man mal verliert oder so. Und jetzt steht man in dieser günstigen Situation, von hinten zu kommen und aufzuholen. Und vor allem spielt man noch zu Hause gegen Cottbus, also man kriegt diese direkten Duelle noch. Nächste Woche spielen sie in Bielefeld, also man kann da dieser eklige, kleine, giftige Verein sein, der allen so ein bisschen in die Suppe spucken kann. Und das ist schon, ja, das muss schon richtig geil sein jetzt, was Hansa da macht. Also ich bin sehr gespannt.
Und sie haben noch Sandhausen und Hannover, auch noch mit zwei Teams, die ganz unten drin sind, die man dann auch natürlich schlagen kann. Also da ist glaube ich, echt noch Potenzial drin für Hansa.
Ich glaube, wenn sie alles gewinnen, steigen sie auf.
Könnte passieren. Ja.
Ob sie das machen, das weiß ich nicht. Aber es ist, wie gesagt, ich habe sie viermal betreut, ich habe viermal so verloren.
Ja gut, wir waren, glaube ich, beim ersten Spiel von Brinkmann in Ferl, ne?
Genau, ich habe sie bei der Viktoria betreut, gefühlt bei dem letzten Spiel von das Pfannegate.
Ja.
Dann habe ich sie in Ferl betreut, in Aachen, als man die Sitzschalen rausgerissen hat, und in Mannheim, als Marco Schuster nicht dabei war und sie 5-0 auf den Sack bekommen haben. Also ich habe irgendwie, deswegen kann ich diesen Verein nicht greifen. Ich sehe es halt immer nur in den Zusammenfassungen und ab und zu mal.
Hast du Hansa nochmal in den nächsten Wochen?
Kann ich beruhigen? Erstmal nicht.
Gut, dann steigt Rostock auf. Das kann man jetzt hier festmachen. Der Seuchenvogel bleibt daheim.
Okay, und dann sind wir jetzt so langsam durch, ne?
Ja. Wieso habt ihr eigentlich noch nichts von dem Zitronenkuchen gegessen, der eigens gebacken wurde?
Ich habe so viele Süßigkeiten gegessen in letzter
Zeit. Das ist mir egal, aber hier machst du jetzt den Schluss.
Tobi und ich hatten ja, wir haben ja ein ambivalentes Verhältnis zu Süßigkeiten, Tobi und ich, beziehungsweise wir wissen ja, was Zucker mit unserem Körper macht.
Ja.
Aber ich bin aktuell echt nicht gut, Tobi, muss ich echt sagen. Ich esse so viel Süßigkeiten, das ist so scheiße.
Dann nimm dir doch mal ein Stück.
Der Zeitpunkt ist auch entscheidend. Abends ist es am fiesesten, tagsüber kannst du ruhig.
Ja, eben. Nimm doch mal, das ist ein halbes Stück, das abends wurde kann ich mit ruhig den eigenen
Händen. Nee, tagsüber. Abends ist vom Schlafen gehen ist fies, dann schläft man schlecht mit viel Zuckerintus. Nee, ich kannst du ja was wegtuppern.
Ich gehe nicht so lange weg, bis hier nicht.
Ja, das nehme ich mir gerne mit, so zum Kaffee am Nachmittag. Nehme ich hier so einen Zitronen.
Der friert sich das ein und serviert das dann demnächst auch anderen Leuten.
Zum Lutschen. Ein Eis. Ein Kucheneis.
Wir müssen noch einen kleinen Ausblick wagen auf den kommenden Spieltag, weil der ja ein Stück weit besonders ist.
Ja.
Osterwochenende. Karfreitag wird nicht gespielt, also nicht wundern, wenn um 18.30 Uhr am Freitag nicht das Tipico-Topspiel läuft, sondern irgendwas anderes.
Ja. Ja, was müssen wir da besprechen? Also am Sonntag sind wir in Saarbrücken. Da gibt es Leona und ein Topspiel.
Genau, angefangen erstmal am Samstag, würde ich sagen. Bielefeld gegen Rostock ist, glaube ich, das Spiel, auf das ganz, ganz viele gucken werden in der dritten Liga.
Fußball-Deutschland.
Ja. Ja, also man merkt schon so bei Bielefeld, dass man Respekt hat vor der Hansa, vor der Kogge. Und ja, dann ist es natürlich das Spiel der Spiele am Sonntag ab 13.15 Uhr, Saarbrücken gegen Dresden. Ich glaube, das ist das Spiel für Saarbrücken. Ja. Also wenn sie da verlieren, war es das.
Genau. Und es gibt noch zwei 16.30 Uhr Spiele in der nächsten Woche, dass man da nicht durcheinander kommt. Stuttgart gegen Ferl und Osnabrück gegen Ingolstadt. Das ist dann alles ab 16.15 Uhr bei Magenta Sport. Mhm. Ich kann auch gerne die TV Digital rausholen, da können wir die auch noch
vorlesen. Ich muss dich leider korrigieren, dass das Osnabrück-Spiel sogar ab 16 Uhr ist, das Tipico Topspiel.
Gut, dann haben wir, glaube ich, alles. Ja. Uninteressant ist noch Folgendes.
Liebe Grüße, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald.
Tschüss.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? 4:3, Gentlemen.